Gut, 1. Petrusbrief, letzte Kapitel. Das ist interessant für mich jedenfalls bei Petrus, wenn ich mich vorbereite, wenn ich das lese, dann lese ich eigentlich, das habe ich eigentlich selten gehabt, das ganze Kapitel immer nochmal durch. Von vorne bis hinten, die ganzen 5 Kapitel und wirklich, und sehe, was einfach Petrus da sagt und wie er diese Sachen einfach sagt, in einer Situation, die eigentlich sehr hart für die Gemeinde ist. Verfolgung, ne? Sie rechnen eigentlich jederzeit mit dem Tod. Jederzeit können sie an der Reihe sein. Jederzeit können sie diejenigen sein, die als nächstes gefangen genommen werden, ermordet werden. Und es zieht sich durch dieses ganze Buch eigentlich eine bestimmte Sache hindurch. Petrus gibt auch so ein paar Befehle. Macht euch auf, seid klar. Er sagt im Kapitel 1, Vers 13, seid nüchtern. Lasst euch nicht irritieren. Seid nüchtern und klar. Lasst euch nicht von euren Stimmungen, von euren Gefühlen verleiten. Seid nüchtern. Er sagt, setzt eure Hoffnung auf Gnade. Kapitel auch 1,13. Oder seid heilig. 1,15. Führt euer Leben in Gottesfurcht. 1, Vers 17. Habt einander lieb. 1, Vers 23. Verlangt nach der geistlichen Milch. 2, Vers 2. Fügt euch der menschlichen Ordnung, und das gerade in dieser Situation. Und ich denke, wenn ich so zurückdenke in die Nazi-Zeit, und es ist ja auch immer wieder eine Frage für uns mit der Unterordnung unter der Obrigkeit, wie weit kann ich das machen? Und er fordert hier eigentlich auf, ne? Fügt euch menschlicher Ordnung. Und solange, wie ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann, kann ich das machen. Sofern ich aber gegen meinen Glauben arbeite, gegen meine Überzeugung gehe, muss ich Nein sagen. Muss ich auf eine natürliche Art und Weise auch sagen, hier, so weit geht's und so weit geht's nicht. Und manchmal sind Leute irritiert dadurch. Wir sind ja so im Moment als Familie so eine Situation, so ein Haus fertig zu machen und mit meiner Schwägerin und ihrem Lebensgefährten zusammen. Und der lässt da so einige Arbeiten machen, lässt sich schwarz machen. Und er sagt zu mir, hier, guck mal, der kann das doch für dich auch machen. Komm, ich lass das machen. Und ich sage, nee, ich will nicht. Und er sagt, wieso denn nicht? Das ist doch ist doch billiger. Sag ich, ja klar, es ist billig, aber es ist Unrecht. Ja, aber man kann doch nicht so engstirnig sein. Ja doch, in der Hinsicht bin ich engstirnig. Ich mach das nicht. Wenn das eine Firma macht, über eine Firma läuft, ist das korrekt, aber schwarz soll ich das nicht machen. Der Typ kassiert Hartz IV und dem mehr haut er sich dann noch ein paar noch Gelder mit rein. Sag ich, nein, ich mache das nicht. Wir werden als endständig gesehen, aber das ist eine ganz klare Sache. Ich mache das nicht. Ich unterstütze solche Sachen nicht. Und das ist, gestern rief er an und meinte, das finde ich ganz schön mutig von dir. Der Typ hat mich jetzt schon wieder versetzt und ja, sage ich, das passiert dabei. Wenn ich klar bin, dann bin ich auf der richtigen Seite. Und dann segnet das Gott auch. Auch wenn es so, ne, so man denkt, naja, es geht ja viel schneller. Ne? Der Typ ist ja 8 Stunden am Arbeiten da dran. Ne? Wenn ich dem die Arbeiten gebe, dann geht das viel schneller vonstatten. Dann brauche ich nicht so viel zu tun und dann bin ich schneller da drin. Nein, aber darum geht es nicht. Es geht um mein Gewissen. Es geht um meine Klarheit, die da ist. Es geht eben auch um Ordnung. Ehret alle Menschen, 2 Vers 17. Habt die Brüder lieb, 2 Vers 17. Fürchte Gott, 2 Vers 17. Fürchte den Kaiser, 2 Vers 17. Ihr Sklaven, ordnet euch unter, 2 Vers 18. Eine harte Sache, die er hier sagt eigentlich zu den Sklaven. Auf der einen Seite wird ihnen Freiheit gepredigt durch das Evangelium und auf der anderen Seite sagt Paulus hier, ordnet euch unter. Seid gehorsam. Frauen, ordnet euch unter. Männer, lebt mit euren Frauen zusammen. 3 Vers 1, 3 Vers 7. Schließlich seid ihr alle gleich. 3 Vers 8. Fürchtet euch nicht. 3 Vers 14. Erschrecket nicht. 3 Vers 14. Haltet eure Herzen heilig. 3 Vers 15. Wappnet euch. 4 Vers 1. Seid besonnen. 4 Vers 7. Seid nüchtern. 4 Vers 7. Wundert euch nicht, 4 Vers 13. Freut euch, 4 Vers 13. Dass niemand unter euch zu leiden hat, 4 Vers 19. Ihr sollt euch nicht schämen, 4 Vers 16. Ihr sollt Gott ehren, 4 Vers 16. Weidet die Herde Gottes, 5 Vers 12. Sie sollen ihr Leben unterordnen, 4 Vers 19. Ordnet euch den Ältesten unter, 5 Vers 5. Begegnet einander mit Demut, 5 Vers 5. Demütigt euch, 5 Vers 6. Seid nüchtern, 5 Vers 8. Wachet, 5 Vers 8. Widersteht dem Teufel, 5 Vers 9. Er sagt das, tut das. Achtet darauf, dass ihr da nicht daneben haut. Tut das. Das ist ganz wichtig. Und manchmal sind da Dinge so drin, die wir so lesen, wo wir manchmal denken, Mann, das ist doch wirklich, verkennt er die Situation? Ordnet euch dem Kaiser unter. Der Kaiser hat gerade befohlen, die Christen zu verfolgen, die Christen umzubringen. Wie kann er das sagen in so einem Brief? Versteckt euch. Passt auf, dass ihr euch nicht gefangen nehmen lässt. Haut um, die ihr umhauen könnt, damit ihr nicht umgebracht seid. Das wären vielleicht die Worte, die wir benutzen würden oder die ich benutzen würde. Er sagt aber, seid klar in dem, was er tut. Seid ein Zeugnis auch für die anderen. Liebet einander. Geht aufeinander zu. Fangt euch gegenseitig auf. Seid gastfreundlich. Das sind all diese Dinge, die er hier bringt und die er ihnen sagt. Und sagt, wenn ihr das tut, dann wird Gott sich zu euch stellen. In Vers 9 sagt er, das, was er das letzte Mal gelesen hat, dem widersteht fest im Glauben, in all dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllt an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Und er sagt im Vers 8, der Teufel geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist diese ganze Situation. Der Teufel weht immer ganz laut mit seinen Fahnen und versucht richtig viel Wind zu machen. Und wir lassen uns oft davon sehr erschrecken. Und wir ducken uns dann meistens, weil wir Angst bekommen. Weil wir Erfahrungen gemacht haben, wo wir manchmal denken, wir kommen einfach nicht mehr raus. Und gerade Leiden, dieses Buch handelt ja sehr stark von Leiden. Das Leiden der Gemeinde. Und wir wollen nicht leiden. Keiner von uns will leiden. Keiner von uns will durch Tiefen durchgehen. Ich möchte auch lieber oben auf dem sonnigen Berg sitzen und wandern. Das ist viel schöner, als die Tiefen zu erleben. Aber was ich hier drin merke, was Petrus hier sagt, ist, dass die Tiefen wichtig sind für unser Leben. Ganz wichtig. Und wie wir durch diese Tiefen durchgehen, das ist eben das Wichtige dabei. Lassen wir uns umhauen? Lassen wir uns entmutigen? Sind wir dabei, die Flinte ins Korn zu werfen? Oder was machen wir? Was sagt Petrus? Petrus sagt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seinem ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Was wir haben eine Zukunft. Und das ist ganz wichtig. Wir können in all den Situationen, in denen wir sind, sehen, dass es ein Ende gibt. Diese Hoffnung hat eben der Mensch draußen in der Welt nicht. Wenn er irgendwo drin sitzt in der Situation, dann sitzt er da drin. Und dann kämpft er mit allen Mitteln, da wieder rauszukommen. Er planscht rum, ne, ist wie so ein Ertrinkender. Können wir dann ja aus der Lebensrettung, wenn man so einen Lehr- und Leistungsschein gemacht hat bei der DLRG, weiß immer, dass du gewiss sein musst, irgendwann mal den Typen, den du da retten musst, vielleicht auch K.O. zu schlagen. Weil diese Leute, die ertrinken, die sind plötzlich in dieser Situation so stark, da kannst du so stark sein, die können dich mit runterziehen. Und du musst sie eigentlich im Wasser kampfunfähig machen, sonst kriegst du sie nicht raus. Und das geht manchmal durch einen kleinen Kinnhaken. Dann geht es nicht anders. Und das ist manchmal so. Und die strampeln und dadurch ziehen sie sich selber runter, sie ziehen dich runter. Und das ist die Situation in der Welt. Ich erlebe das zum Beispiel im Kaffeepott immer wieder. Die Leute verstreuen eigentlich ihren ganzen Mist überall. Ich kenne die ganzen Geschichten schon und ich weiß, wie sie leiden müssen und ich weiß, wo sie leiden. Es gibt keine Zukunft. Und das sagen sie selber, wie komme ich da raus? Es gibt keine Zukunft. Aber ich habe eine Zukunft. Ich kann weitersehen als nur bis morgen. Ich weiß, dass diese Leiden, die ich habe in meinem Leben, etwas bewirken in meinem Leben. Sie bewirken Festigkeit. Immer. Und Gott sagt, dass er diese Leiden begrenzt. Es ist eine Grenze da. Also es bedeutet, ich weiß, dass irgendwie, irgendwann nach diesem Tunnel das Licht kommt. Und diese Hoffnung, die ich da habe, die kann mich aufrecht, die hält mich aufrecht. Die hält mich fest. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt, wo ich Kämpfe hatte, Situationen hatte, wo ich dachte, ich komme hier nie raus. Nee. Wo Gott nur einfach gesagt hat, ja, lass dir an meiner Gnade genügen. Du betest und kriegst immer diese Bibelstelle, lass dir an meiner Gnade genügen, lass dir an meiner Gnade genügen. Aber dann denkst du immer, ja, aber du musst doch was machen. Kannst du mir nicht in eine andere Bibelstelle gehen und sie haben, ne? Nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, vielleicht kämpfe ich noch zu stark. Vielleicht wehre ich mich einfach noch zu stark gegen das, was Gott eigentlich in meinem Leben machen möchte. Gott kommt manchmal nicht durch, weil wir diese Grenzen haben, weil wir vorbauen und weil wir oftmals ja, ihn überhaupt nicht dulden. Was sagt er hier? Er sagt, erst einmal sagt er, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, das ist einmal eine Sache. Daran wissen wir, es wird nicht für immer sein. Also, das Leiden hat ein Ende. Die Anfechtung hat ein Ende. Spätestens in der Ewigkeit ist es zu Ende. Egal, durch was du hier durchgehst, es gibt Sachen, mit denen du dein Leben lang zu kämpfen hast, die immer wieder hochkommen. Ich zum Beispiel mit meinem Diabetes, habe damit manchmal macht es mich überhaupt nicht an, da komme ich wunderbar damit klar, dann ist es auch gar nicht, in dem Sinn gar nicht für mich da. Wenn ich mich nicht spritzen müsste, würde ich gar nicht wissen, dass ich es habe. Aber es gibt Zeiten, wo der Teufel das als letzte Wache hochkramt und ich wirklich jammernd in der Ecke sitze und mich darüber aufrege, dass ich mich spritzen muss oder dass ich dieses Insulin brauche. Dann ist das wirklich eine Belastung für mich. Dann komme ich da auch nicht mehr richtig raus. Dann bin ich über Tage auch deprimiert. Dann komme ich wirklich nicht raus. Aber ich weiß, dass dieses Leiden begrenzt ist. Spätestens, wenn ich oben im Himmel ankomme, bin ich geheilt. Das weiß ich. Und das ist aber nicht nur eine Sache, die ich jetzt hier sage, sondern das ist auch meine Hoffnung, die ich einfach innen drin habe. Und das ist die Gewissheit, die ich habe, die mich dieses Ganze eben auch ertragen lässt. Klar, ne, habe ich auch gesagt, es geht immer wieder hoch und runter. Aber es ist begrenzt. Diese Anfechtung, du wirst durch sein. Ich meine, wenn du Hiob mal liest, was er da alles durchgemacht hat, eigentlich, der hat nicht die Bibel gehabt und der konnte nicht das Ende sehen in seiner ganzen Sache. Aber er ist da durchgegangen. Und er hat gezweifelt und er hat gekämpft. Und er hat wahrscheinlich auch gefragt, Gott, warum hast du das zugelassen? Das können wir auch fragen. Manchmal gibt Gott eine Antwort, das uns hilft. Manchmal gibt Gott auch keine Antwort. Aber fragen dürfen wir das auf jeden Fall. Er will uns völlig zubereiten. Was macht das Ganze? Es bereitet uns zu. Es bildet unseren Charakter. Es festigt unseren Charakter. Es schmürgelt und reibt uns zurecht, sodass es zusammenpasst. Das brauchen wir. Wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen den anderen. Wir brauchen das, dass wir uns reiben lassen. Wenn es in einer Beziehung mal nicht knallt, in jeder Beziehung wird es knallen. In jeder Ehe knallt es mal. In jeder Freundschaft wird es mal knallen. Wenn es aufeinander reibt, dann kommen auch Funken dabei raus. Und dann passiert auch mal was. Das ist wichtig. Es ist ganz wichtig für uns. Streit ist auch eine Sache, die eine Wichtigkeit einfach auch bei uns hat. Auf eine vernünftige Art und Weise. Es darf hinterher nicht dazu führen, dass der eine sagt, hier, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Es gibt einen guten Streit. Vor ganz vielen Jahren hat Markus hier meine Predigt über den Streit gehalten. Es war eine sehr gute Predigt. Ich habe die noch zu Hause. Ich höre die mir öfters mal an. Ja, es ist echt eine gute Predigt gewesen. Muss man öfters mal hören, solche Predigten. Er bereitet uns zu. Diese Anfechtungen bereiten uns zu. Sie machen uns, wir werden ausgebildet. Wozu werden wir ausgebildet? Wir sollen mit ihm herrschen in Ewigkeit. Wenn ein König keine Ausbildung genießt, nicht abgucken kann von seinem Vater und manchmal auch mal Fehler machen kann, er wird ausgebildet dazu. Ich habe jetzt neulich gelesen hier diese weiß ich, diese eine Prinzessin da aus Schweden macht eine Ausbildung zur Diplomatin und ist gerade im Moment bei den Vereinten Nationen. Sie werden ausgebildet. Wir werden ausgebildet, um zu herrschen. Dazu müssen wir uns verändern. Das macht Gott dadurch, eine völlige Zubereitung, zubereiten. Festigen, das kommt von Fundament, Fundament legen. Wenn du ein starkes Fundament hast, ich habe in Hongkong oft zugeguckt, wenn die Häuser gebaut haben. Und es ist wirklich so, in vielen Sachen gerade da, gehen die manchmal genauso tief nach unten, wie sie nach oben gehen. Jetzt bei diesen Hochhäusern nicht so. Aber sie suchen wirklich, wo ist der beste Platz, wo kann ich am besten ein Haus hinbauen. Mit Bohrungen, mit allem drum und dran, wo ist das Fundament? Wir haben mal jemanden hier aus Amerika, den Greg Hammer, gehabt, der war Geologe und wir haben den mal besucht in Amerika und er hat öfters mal erzählt darüber, was da läuft. Da haben sie ein riesengroßes, so eine Siedlung geplant mit mehreren Hochhäusern dabei. Und dann sind die, er sagt, wir sind fast 20, 30 Meter in die Tiefe gegangen, um einfach rauszufinden, wie ist die Schicht da unten? Was kommt danach? Kann ich da ein Haus drauf bauen? Oder was ist da? Ist da Wasser drunter? Wie weit ist das Wasser? Fest sein, befestigt, das Fundament muss gut sein. Und daran müssen wir bauen, indem wir unsere Bibel lesen, indem wir unsere Zeit wirklich mit Gott verbringen. Daraus entsteht Festigkeit in unserem Leben. Wie antworten wir dem Teufel? Mit dem Wort Gottes. Dazu müssen wir eigentlich auch im Wort Gottes lesen können und Bescheid wissen. Das ist ganz wichtig für uns. So wie du deine Zeitung jeden Morgen liest, sollst du auch deine Bibel lesen, vielleicht noch mehr. Das ist ganz wichtig. Das ist neulich schon mal gesehen. Für mich ist es manchmal eine richtige Anfechtung. Wir kriegen ja morgens immer die Zeitung und ich habe meine Zeit gehabt, da habe ich mir die Zeitung ganz, ne, ganz früh so, wir haben so einen ganz frühen Zeitungsbringer, da liegt die Zeitung schon um 4:30 im Briefkasten und das ist immer schön für mich, denn das ist immer das Erste, was ich dann mache. Vorher war dann Zeitung holen, erstmal Zeitung lesen. Und dann irgendwann habe ich mich so darin vertieft, dann habe ich einfach meine stille Zeit vergessen. Und dann habe ich gedacht, naja, das kannst du ja später noch machen. Und das tollste, liebste Möbelstück ist die lange Bank. Ich habe es den Tag über überhaupt nicht gemacht. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht morgens mich gleich, wenn ich aufstehe, hinsetze, meine Bibel nehme, anfange Bibel zu lesen und zu beten, komme ich den Tag über nicht mehr dazu. Das merke ich. Dass da, und dann merkst du plötzlich, wenn du mal, ich merke das für mich, weiß nicht, ne, wenn ich über eine Zeit lang keine stille Zeit gemacht habe, dann merke ich, dass irgendwie in meinem Leben es anfängt zu bröckeln. Dann merke ich plötzlich, dass an allen Ecken und Kanten, dort, wo ich eigentlich bestimmte Dinge schon überwunden habe, der Teufel mich wieder an diesen Stellen anmacht und versucht mich auch wieder an diese Stellen wieder zurückzuführen, wo ich vorher gewesen bin. Das Fundament, die Festigkeit muss einfach da sein. Und er sagt, stärken, stark sein, Überwinder sein, Nein sagen zu können. Wenn diese Gedanken da oben anfangen zu bohren, wenn da oben anfangen Dinge anzukommen, sagen, nein, ich will das nicht. Ich lasse mich darauf nicht ein. Sünde fängt da oben im Kopf an. Du machst dir erst deine Gedanken darüber, in den meisten Fällen. Und bis zur Ausführung kann ich sie oft stoppen. Aber manchmal will ich es nicht. Da sitze ich bei mir im Büro morgens und bereite Andacht vor oder mache irgendwas anderes und plötzlich kommt bei mir im Kopf, Mann, Ziggy, du hast da hinten in der Speisekammer 30 Lindt-Weihnachtsmänner und keiner kontrolliert dich. Du brauchst einfach nur da hinten reinzugehen, einen rauszuholen und ihn zu essen. Und du sitzt dann und sagst, nein, ich mache es nicht. Und ich lese dann meine Bibel und kämpfe dann. Und dann höre ich diesen Weihnachtsmann rufen, komm, diese Glocke läutet. Und nein, ich überwinde. Ich überwinde. Und 80% der Fälle gehen gut. 20% der Fälle liegt das Ding plötzlich auf meinem Schreibtisch, wird mal draufgehauen, aufgemacht und aufgegessen. Und du ärgerst dich hinterher. Du ärgerst dich einfach hinterher. Du denkst, warum habe ich das gemacht? Warum? Du hättest das doch nicht machen brauchen. Aber das ist doch oft in unserem Leben so. Es gibt bestimmte Dinge, die wir gerne machen, wo wir aber merken, es ist nicht gut für uns, dass wir es tun. Aber es kommt so angeschlichen. Und Mann, Sigi, denke ich dann immer dran, so Montags, Mittwoch. Nachher musste, viele Sachen kannst du ja gerade auch beim Diabetes so mit Bewegung, mit körperlicher Bewegung. Du musst nachher den Wagen packen, du musst nachher das umräumen, du musst nachher in der Gemeinde musst du dann die Stühle hoch und runter und so weiter und so fort. Du machst ganz viel Bewegung, du kriegst das Ganze hin. Ne? Notfalls kannst du ja noch 30 Einheiten spritzen. Das sind die Gedanken, die da ankommen. Und ich lasse locker. Ich behalte das Feld nicht, was Gott mir gegeben hat, was ich errungen habe. Ich lasse es laufen. Und wenn du es einmal laufen gelassen hast, merkst du, dass du diesen Kampf fast jeden Morgen dann kämpfst. Und es macht dich an. Fest und dann gegründet sein, fest und stark gegründet sein im Herrn. Und wir müssen lernen, dann zu überwinden. Das ist echt schwer. Aber Gott gibt uns die Kraft dazu. Er hilft uns einfach darin auch zu überwinden. Und das ist die Erfahrung, die ich auf der anderen Seite immer wieder gemacht habe. Dass wenn diese Anfechtung kommt und ich bete und wirklich es überwinde, dann macht es mich auch nicht mehr an. Dann kann ich die Dinge einpacken, kann sie hier in die Gemeinde bringen, kann sie den Obdachlosen geben. Die freuen sich darüber. Ich freue mich auch, dass sie weg sind. Das ist immer ganz gut. Und es gibt so bestimmte... Ich freue mich auch immer, wenn das Marzipan verschwindet. Auch so eine Anfechtung, die von früher da ist. Was sagt er weiter? Ihr seid die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr seid die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm sei die Herrlichkeit. Aber wir sind in seiner Herrlichkeit. Wir stehen vor dem Thron Gottes und wir sind seine Kinder. Ich fand das immer ganz toll. Ich weiß nicht, ob es in dem neuen Pass noch drin steht. Im alten Pass, wenn du den früher aufgemacht hast, da stand vorne drin geschrieben, der Inhaber dieses Passes ist Deutscher. Und das steht in unserem Herzen auch. Dieses Herz gehört Jesus Christus. Und keiner hat das Anrecht, es an sich zu reißen. Weil wir gehören Jesus. Wir sind mit ihm in der Herrlichkeit. Wir sind Überwinder, auch wenn wir es manchmal nicht spüren. Auch wenn wir manchmal denken, wir sind Verlierer. Wir sind Gewinner. Wir sind auf der Seite, wir haben vorhin kurz drüber geredet. Stefan macht bei den Teenies die Glaubenshelden in Hebräer. Ich finde das so toll. Ne? Wir lesen uns hier durch und wir lesen uns Mose durch, wir lesen Abraham, ne? Der Typ, der hat gelogen, ne? Und andere Dinge hat er gemacht. Ne? Aber da steht nichts drin im Hebräer darüber. Gott sieht dich ganz anders, als du denkst, wie du bist. Er sieht dich ganz anders. Ich habe oft gedacht, ne? Wie kann Gott sowas schreiben im Hebräer und sehen, dass David Ehebruch begangen hat? Nicht nur Ehebruch begangen, er hat sogar Mord begangen. Gilt das vor Gott nichts? Nein, weil er Vergebung hat. Wir können dankbar sein, was Gott für uns getan hat. Wir haben es nicht verdient. Und wenn du denkst, du hast keinen Grund dankbar zu sein, dann kannst du dafür dankbar sein, dass du nicht in der Hölle landest. Wir haben die Ewigkeit mit Gott. Und wir sollten lernen, dankbar zu sein. Ich kenne so viele Grummelköpfe, nicht nur in der Welt, auch unter Christen. Wenn du mit denen zusammen bist, du hast echt kein Verlangen mehr. Ne? Die grummeln dir. Ne? Neulich mit jemandem geredet, so, ne? Das ist alles so schlecht, ne? Es ist so furchtbar. Ne? Und ja, und ich weiß nicht, und das ist auch komisch und das. Ne? Und, oh, und du sitzt daneben und denkst, oh Jesus, ne? Ich kann es nicht mehr abhaben. Was ist überhaupt los, ne? Und dann sage ich, hast du mir nicht mal was Freudiges zu erzählen? Was hast du denn so in der Woche erlebt? Ne? Ja, da ist schon irgendwas. Aber da muss ich mal richtig graben. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann grab doch einfach mal. Fang doch einfach mal an zu graben. Pack mal das alle Negative mal zur Seite und grab mal nach dem Positiven. Und wenn du was gefunden hast, sag mir Bescheid. Dann können wir darüber reden. Wir lassen uns oft erdrücken von der Last, die wir von außen bekommen. Und wir lassen uns sehr häufig das Wasser wirklich abschneiden. Das Wasser des Lebens, der Strom des Lebens. Weil wir uns von den Sorgen, das ist ja auch das, was Jesus in dem Gleichnis von dem Seemann sagt. Die Samen, die gesät werden, wo fallen sie drauf? Wenn ich sowieso ein negativer Typ bin, dann fällt alles, was negativ ist, fällt auf einen drauf. Du denkst dann auch negativ, du kommst dann auch gar nicht mehr durch. Und ich bin dann immer ganz froh, dass ich dann irgendjemanden habe, der dann so einen Gegenballast bringt und dann mal sagt, hey, meine Tochter Katharina ist so eine Person, die sagt dann immer, hey, Papa, hör mal auf, so zu denken. Denk mal in eine andere Richtung. Ja, dann denke ich in die andere Richtung und dann lande ich auch wieder da, wo ich gelandet bin. Das ist so das Finale von ihm. Und er gibt hier Gott einen Titel, der Petrus. Der Gott aller Gnade. Er ist der Gott aller Gnade für uns. Das bedeutet ganz viel. Wir haben ganz anderes, habe ich schon gesagt, wir haben ganz anderes verdient, als was wir bekommen haben. Eigentlich haben wir Strafe, Hölle verdient. Was wir bekommen haben, ist Ewigkeit. Deshalb kann er auch sagen, werft alle eure Sorgen auf ihn. Er sorgt für uns. Das ist immer so ein Spruch, ne, wenn so Leute kommen und ne, Sorgen, ja, komm, werf alle deine Sorgen auf ihn. Aber wir können lernen, es wirklich zu praktizieren. Das ist ein Kampf, den ich auch immer wieder in meiner stillen Zeit auch habe, so dass ich dann sage, oh je, okay, ich möchte meine Sorgen auf ihn werfen. Ich möchte das wirklich lernen. Jesus, ich möchte mich jetzt darum nicht kümmern. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, mit dieser Situation klar zu werden. Ich möchte diese Sorge, die ich da habe, auf dich werfen, weil ich weiß, dass sie richtig. Und oft habe ich erlebt, dass Gott mir eine Lösung plötzlich schenkt. Wenn ich aufstehe von meiner stillen Zeit, habe ich oft eine Lösung im Kopf und ich weiß, wie ich mit dieser Situation umgehen muss. Das ist Gott, der steht zu uns. Wir sind sein Kind, seine Kinder. Wir sind sein Volk. Wir sind königliche Priesterschaft. Das sind alles die Worte, die er benutzt für uns. Nicht der Lümmel von der ersten Bank, nicht der Trottel, der da hinten irgendwo in der Ecke sitzt. Ach, den haben wir ja auch noch da. Nein, er sieht dich ganz anders als heilig, als vollkommen. Das ist wichtig, dass wir da lernen, auch umzudenken in unseren Gedanken. Gerade, es ist ja das, die Situation in dieser Welt, was sind wir wert? Und man hat oft mit Menschen zu tun, die so zerstört worden sind und so viel, ihr Selbstvertrauen ist einfach kaputt gemacht. Und sie können ihr Vertrauen nicht in Gott setzen. Sie werden hart. Sie drehen um und werden hart. Und dann kratzt du ein bisschen an der Oberfläche und dann kommt so was ganz Weiches wieder zum Vorschein. Aber sie haben Angst, es zu zeigen, weil sie so verletzt worden sind im Laufe ihres Lebens, dass sie Angst haben, es zu zeigen. Und oft sind wir als Christen auch so. Gott muss oftmals erstmal die obere Schicht bei uns abkratzen, damit das andere wieder durchkommt. Und unser Bild, was wir haben von Gemeinde, von Familie, ist oft geprägt von dem, was wir aus Büchern, aus anderen Situationen wissen und gar nicht so sehr geprägt von der Bibel. Das ist das, was ich immer wieder merke, auch bei mir. Aber ich möchte einfach lernen, Christus geprägt zu sein. Ich möchte, dass mein Charakter durch Jesus Christus geändert wird und dass ich einen Christus-ähnlichen Charakter bekomme, einen Christus-Charakter bekomme. Und das geht durch Leiden. Das geht dadurch, dass Gott anfängt, diese Dinge abzuschneiden in meinem Leben, die einfach da nicht mehr reingehören. Und das tut weh. Aber das ist gut. Damit Neues daraus entsteht. Ich finde es immer gut, wenn man so handwerkliche Arbeiten macht, dann wir haben jetzt diese Sache und den Boden abschleift. Wenn du so einen richtig dreckigen, verkommenen Boden hast und wenn du anfängst zu schleifen und wenn da plötzlich so der Schatz, der da eigentlich da drunter ist, zum Vorschein kommt, das finde ich irgendwie eine ganz tolle Sache. Das ist viel Mühe, das zu machen, viel Arbeit, daran zu gehen. Aber was du hinterher als Ergebnis hast, ist was ganz Tolles. Und wenn du dann reingehst und denkst, Mann, sieht der Boden toll aus. Das ist doch gut gemacht. Die Mühe hat sich gelohnt. Das ist Gott. Mann, sieht der toll aus. Ne? Die Mühe hat sich gelohnt. Ne? Ist doch toll, dass der durchgegangen ist. Ich wusste das von vornherein. Hat er bestimmt gesagt, als er Hebräer gelesen hat, ich wusste, dass das Mose durchkommt. Ich wusste, dass David durchkommt. Ich wusste, dass die durchkommen. Das ist kein Problem für mich. Ich habe das gesehen. Ich habe nämlich schon das, was da drunter liegt, unter dem Dreck, habe ich schon gesehen. Als wir uns bekehrt haben, hat er schon gesehen, wie wunderbar wir eigentlich sind und wie schön wir gemacht sind. Das hat er alles gesehen. Und er wusste, was für eine Frucht einfach daraus entsteht. Und das ist so toll, dass wir so einen Herrn haben, in dem wir eine starke und tiefe Gewissheit haben. Petrus fängt jetzt an, hier seine Leute zu grüßen. Der Silvanus, das ist wahrscheinlich Silas, der mit Paulus auch unterwegs gewesen ist. Und Markus ist einer der Mitstreiter auch von Paulus, Johannes Markus, den er da ja damals zurückgeschickt hat, der Cousin von Barnabas. Es ist einfach, er grüßt euch mit den Auserwählten aus Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Freude sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Das ist es für heute. Jesus, ich möchte einfach danken dafür, dass du uns hilfst, tief in deinen Frieden einzugehen, Jesus. Und dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sind. Und dass wir uns bewusst werden, was wir für eine Stellung haben, Jesus. Gerade in Situationen der Anfechtung, Herr. Dass wir wirklich lernen, auf dich zu sehen. Zu sehen, was du getan hast in der Vergangenheit, in unserem Leben, Jesus. Und was wir sehen, dass du tust in unserer Zukunft, Herr. Und dass wir überhaupt eine Zukunft haben. Und das ist das Größte, was es überhaupt in dieser Welt gibt, Herr. Wenn wir sehen, wie sich dieser ganze Kreis schließt, Jesus. Wie die Leute Angst haben vor der Zukunft, Herr. Vor Katastrophen, die passieren könnten. Und wir sicher sein können in dir. Dafür danke ich dir, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass unser Leben tief eingewurzelt ist in dir, Jesus. Und dass du diese Veränderung, die du angefangen hast, die Arbeit, die du in uns angefangen hast, ich danke dir dafür, dass du sie vollenden wirst, Herr. Und dass wir eines Tages mit dir zusammen in der Ewigkeit sind, Herr. Und dass wir uns darauf freuen können, weil wir eine Zukunft haben, Herr. Bitte hilf du uns dabei, uns daran immer wieder zu erinnern, Herr. Gerade in Situationen, wo es schwierig ist, Herr. Segne du uns jetzt, Jesus. Amen.